Ganz herzlich willkommen aus Gelsterbach im Hotelzimmer. Hier ist wieder Fensterplatz, Folge 84 Alpha.
Guten Tag.
Der Name der Sendung ist Vom Crosswind verweht. Worum es sich handelt, werdet ihr noch im Laufe der Sendung erfahren. Hier ist eure Cockpit-Ansage mit Felix und Florian. Viel Spaß.
Wahnsinn.
So, liebe Leute, nach dieser launigen Ansage, auch nochmal in einem normalen, wie von uns gewohnt, sachlichen Tonfall, herzlich willkommen, liebe Zuhörende, bei dieser Folge 84. Alpha, hier ist Fensterplatz. Du. Mit Felix und Florian. Hallo Felix, grüß dich.
Einen schönen guten Abend, auch von meiner Seite. Herzlich willkommen.
Also, Felix ist auch dabei.
Ja, du hast schon gesagt, wir sitzen zu später Stunde
im Hotelzimmer in Gelsterbach. Hotelzimmer
in Gelsterbach, im schönen Gelsterbach.
Ich gewähre Felix wieder mal Asyl.
Ja, so ist das nämlich. Denn ich bin von einem harten Arbeitstag heimgekehrt.
Und leider kein Hochbett wie früher.
Das wär's, ey.
Früher hatten wir ein Hochbett.
Gekloppt, wer oben schläft.
Na, ja, stimmt.
Ja, wobei, ich weiß nicht, ich war einmal richtig sozial und hab dich oben schlafen lassen.
Hä, ich habe immer oben geschlafen, oder? Nee, weiß ich gar nicht mehr.
Ja, weil ich dich oben lassen habe, schlafen haben, lasse, schlafen, habe, lassen.
Ich weiß es gar nicht mehr genau.
Lassen, habe, schlafen dich.
Das ist das ja auf jeden Fall immer als Sicherheit, dass ich da nicht rausfalle, so ein riesen Kissen da liegen hatte. Als ja, Absicherung besser sozusagen.
Besser ist.
Ja, das waren die wilden 90er, da galt das noch als sicher.
Kleinen trunkenen Kopf da rausrollt, ey. Wie so eine kleine...
Nee, Kissen reicht, brummen, mehr brummen
nicht. Speckschwarte. Bumm, runtergefallen.
Tja.
Död.
Hat ja geklappt, anscheinend trotzdem alles.
Naja. War mal zwar auf den Kopf gefallen, aber naja.
Ein, zwei Mal zu viel. Naja. Ja, wie sieht's denn aus? Ich mit einer Frage öffnen möchte ich natürlich lieber die Gelegenheit Felix überlassen, weil der ist ja immer unzufrieden, wenn ich jetzt irgendwas frage. Deswegen ziehe ich meine Frage gerade zurück und warte gespannt darauf, dass du die Initiative übernimmst.
Ja, ich eröffne natürlich wie immer den Podcast mit der Frage, wohin fliegst du als nächstes?
Ja, weiß ich nicht. Du?
Ja, ich fliege morgen nach Santiago de Compostela. Das ist ein neuer Platz für mich. Da war ich nämlich vorher noch nie. Aber es ist leider ohne Aussteigen.
Ja, aber... gut. Ich habe gerade überlegt, was da für Leute denn sind. Das alles ist, ob das dann so eine ultrachristliche Gemeinde ist, die da hinfliegt. Alles ehrenhafte Christen an Bord.
Ah ja, das ist hier Jakobsweg, ne?
Mhm. Vielleicht wird darin nochmal richtig einer weggebetet, bevor gestartet wird.
Ja, kann ich schaden, ne?
Wenn
ich
da umso mehr sitze. Vielleicht, wenn dass du fliegst.
Ja, mit Gottes Hilfe geht vieles.
Ne? Ja. Inshallah.
Inshallah, ja.
Ja, wird sich mal ausgehen. Na, gibt's da irgendwas Special an dem Platz oder so?
Gibt keine Einweisung oder so. Es sieht alles ganz harmlos aus. Eine Bahn, anfliegbar aus beiden Richtungen mit ILS-Anflügen. Kein wirkliches Gebirge.
Easy.
Ja. Sieht jetzt erstmal wie so ein 0815-Platz aus. Schauen wir mal.
Und zählt die Landebahn schon zum Jakobsweg dazu?
Vielleicht.
Wenn ja schon die ersten 4 Kilometer in Tussense gelandet sind.
Da ist Jesus früher mit einer Direktverbindung in den Himmel.
Nach Nazareth.
Ja, genau.
Santiago de Compostela,
ey. Name
auf jeden Fall. Santiago, denke ich immer an Santiano, an diese komische Seefahrerband. Und Compostela ist wie Kompost.
Wow.
Den Namen finde ich immer ein bisschen komisch. Santiano de Compost.
Bubble-Sprachexperte Florian Möcke.
Ja, auf jeden Fall.
Zugeschaltet.
Aber bestimmt eine ganz, ganz coole Gegend. Ich muss gleich mal nachgucken. Ja, jetzt. Wo das überhaupt ist.
Das können wir mal kurz erklären.
Das ist doch so zentral, Spanien, oder?
Nee, das ist an der Atlantikküste.
Ah, echt?
Ja, im Norden.
Santiago.
Nordwesten.
Compostela.
A little bit north of Portugal, I think.
Oh ja, geil. Gar nicht so weit weg, wo ich letztens im Urlaub war.
Nur du warst ja in Portugal. Das ist Spanien.
Nee, ist übrigens auch Quatsch, was ihr erzählt habt. Ist doch ganz schön weit weg von da, wo ich im Urlaub war. Ich habe gerade mal rausgezoomt. Ist doch ein bisschen weiter weg, auf jeden Fall. Naja, Felix. Da ich schon nicht fliege als nächstes, beziehungsweise nicht weiß, wo ich als nächstes fliege, habe ich eine Abkürzung für dich.
Ach so.
Du weißt, ich bin immer bestens vorbereitet.
Ja, dann musst du auch noch einen Schluck trinken. Ich muss ja, ich habe hier so ein kleines Feierabendbierchen, ne? Prost.
Ja.
Wer Frieden liebt und Einigkeit, der trinkt auch eine Kleinigkeit.
Ja, lass dir schmecken.
Ja, danke. Felix. Ich bin bereit.
Ja. Das ist Felix' erster Schluck, nicht, dass er denkt, der wäre schon ein bisschen
Für alle ASMR-Freunde, oder wie das heißt.
Naja. Und zwar.
Los, ich bin heiß.
Die Abkürzung ist Charlie Romeo Charlie.
Charlie Romeo.
CRC.
Ja, das ist, ja, warte, bevor ich die beantworte, ganz kurz. Irgendwie wäre es auch witzig, wenn wir das immer so wie bei, hier, wie heißt es nochmal? Stadt am Fluss. Wenn man immer so,
stimmt.
Dann, wenn man dann so runter, weißt du?
Ja.
Dass der andere so dann die Dings.
Ey, vor allem mal ganz kurz so als Hintergrund vielleicht. Nee, das erzähle ich lieber danach. Sag jetzt mal, was es heißt, wenn du es weißt.
CRC
ist eine Airbus-Abkürzung.
Ich hab's befürchtet.
Ja.
irgendwie hat das irgendwas mit Summaries zu tun? Nee, ne?
Nee, wenn du einen Feiertest machst, checkst du ja bestimmte Sachen, die dann eintreten sollten. Also rotes Licht.
Naja, aber.
ECAM und CRC.
CRC. Irgendwas mit Chime?
Ja.
Continuous Ringle-Dingle Chime oder so. Ja, das ist die genau. Scheiße nochmal.
Continuous Ringle-Dingle.
Ja,
continuous Repetitive.
Repetitive
Chime. Ja, okay. Chime. Ja, ja,
das
aber.
Das ist eigentlich keine Airbus-Abkürzung. Das ist ja so ein General Statement, oder? Also wie der Chime.
Ja, aber ich glaube, nur Airbus kürzt es ab.
Ja.
Also, das ist so eine Abkürzung. Naja, genau. Und das Krasse ist nämlich, wir hatten jetzt zum Beispiel auch SEP-Training, also Emergency Procedures, Safety and Emergency Procedures. Und jetzt bin Airbus auch. Alter, es sind ja so unfassbar viele Abkürzungen, auch bei diesem Dings-Training. CIDS, also dieses Cabin Interface Display System, oder weiß ich jetzt auch nicht, wofür die stand. Dann das AIP, das A.
Cabin Intercommunication Data System ist CDS. Und
dann
AIP
ist AIP.
Tenant Information Panel. Dann gibt's
Indication.
Noch das
Tenant Indication Panel. Dann gibt's noch das AAP.
AAP
Additional,
ja, Additional Attendant Panel. Ja. Und
dann gibt's
FAP,
noch das. Genau.
Forward Attendant Panel.
Ja, dann gibt's
noch. Dann gibt's
das
noch oben
AAP.
Das ACP.
ACP gibt's noch.
Genau. Area Call Panel.
Ja.
Was gibt's noch?
Ja, das FCP. Nee, warte.
FCP? Nee.
FAP, Flight Attendant. Ja, Flight
Attendant. Forward Attendant Panel, ja.
Nee, Flight Attendant Panel heißt, oder?
Ja, ich glaube, Forward Attendant Panel heißt es.
Naja. Also, auf jeden
Fall. Kleiner Tipp für dich übrigens und für alle, die irgendwann mal einen Airbus evakuieren und in der Tür stehen. Wo ist immer der Haltegriff zum Festhalten?
Immer Richtung Cockpit.
Richtig. Wie merkt man sich das am besten? Po zum Co.
Was?
Po zum Co. Immer türjanierseitig festhalten. Po zum Co.
Ach, Po zum Co.
Po zum Co.
Ach so, ich hab das gar nicht, das kann ich verstehen. Ey, ohne Scheiß. Ich weiß nicht, wie das bei dir abgelaufen ist, aber, also man denkt ja so normalerweise, also es ist auch wirklich sehr ausführlich, was man beigebracht bekommt. So, ne? Also muss man jetzt schon mal sagen, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, man hat jetzt hier so eine Kabinenschulung gemacht. Hat nur noch gefehlt, dass wir jetzt noch lernen, wann der Service kommt, so nach dem Motto, wie der durchzuführen ist.
Das würde dir nicht schaden.
Aber es ist schon teilweise dann so krass, wenn man dann in dieser Evakuierungssituation ist, also vielleicht für die Hörer so als Background. Wir machen dann auch dieses Kommandotraining und so weiter. Also wir führen dann quasi als Flugbegleiter selber so eine Evakuierung mal durch, um zu wissen, wie das abläuft. Und auf so Kleinigkeiten und so muss man dann... Was denn?
So.
Hat man das gehört?
Ja.
Er muss gerade ein kleines Bäuerchen machen.
Ja, süß.
Na und das ist schon krass, dass man teilweise dann so die Kleinigkeiten dann auch vergisst. Also zum Beispiel sich dann auch vernünftig festzuhalten und so. Das war auf jeden Fall mal ganz interessant, das zu machen. Und wir müssen auch alle Kommandos, die die Kabinencrew auswendig kennen muss. Also es gibt ja dann zum Beispiel, wenn man aufsteht, gibt's dann dieses Gute los, raus, ne? Das gibt's ja auf Deutsch,
Gute
und
los,
auf Englisch.
Liegen lassen, raus. Seatbelts off, leave everything, get out.
Also gibt's jedenfalls Kommandos, die man auswendig kennen muss. Und wir müssen das als Cockpit auch auswendig kennen.
Natürlich.
Ist es bei euch auch?
Ja klar, du musst ja die Evakuierung auch unterstützen, wenn.
Genau. Ja. Also war mir jetzt auch neu. Weil ich denke mir dann so.
Ja, Florian, du
also,
transportierst jetzt nicht mehr Pakete,
ja,
ne?
Ja, aber ich denke mir jetzt das auch so. Jetzt also wenn ich Passagiere. Der einzige Hyopfeiler bin, wenn ich da meine Liste abgeschlossen habe, dann komme ich da rausgeschlichen, denke hier, die Kabine ist schon leer. Ey, da brülle ich dann aber. Also,
ja,
was ich
klar,
löse
dann. Dann mit, auf jeden Fall.
Ja, klar, man brüllt mit. Ja. Aber also jedenfalls, das muss man auch auswendig können.
Ja gut, aber für dich ist das ja jetzt auch alles neu. Ich sag mal, wenn man das jetzt ein paar Jährchen macht, dann ist das ja auch normal. Und gut, ich meine, ich habe jetzt vorher die Kabinenkurse auch schon mitgemacht. Aber ich kann dir mal sagen, wenn du dich bei der Kabine beim zweiten Mal nicht festhältst, irgendwann kommt dann der Trainer und schmeißt dich aus der Tür raus, wenn du dich nicht festhältst.
War bei mir so.
Ja, genau.
Beim ersten Mal.
Festhalten,
aber.
Ja.
Beim ersten Mal.
Okay, beim ersten Mal ist es ein bisschen fies, aber.
Ja, also war auf jeden Fall also sehr ausführlich, hätte ich nicht gedacht.
Früher, ich war ja auch auf dem Jumbo, ne? Und da hast du so ganz spezielle Kommandos. Da darfst du zum Beispiel bei einer Notwasserung, warte, jetzt muss ich aufpassen, dass ich keinen Quatsch erzähle, aber ich meine, das war so bei der Notwasserung. Also Notwasserung ist ja eher so ein Szenario, okay, das wird immer rauf und runter geübt, aber ob es dann wirklich passt, auf jeden Fall, durftest du da die Türen an der über der Tragfläche nicht in Flight öffnen, sondern die musstest du im Park umstellen. Und dann gab es auch so ganz komische Kommandos. So auf die Tragfläche steppen, Notseil in Öse einhaken und so ein Zeug. Attached, hook to the loop und so ein Kram.
Okay.
Das war richtig wild, ey.
Ja, aber das ist ja zum Beispiel bei uns auch so eine Herausforderung, dass wir auch unterschiedliche Derivate teilweise haben. Also auch beim 23 vor allem.
Ja, okay, da musst du die Türen dann im Park öffnen bei Schwimmlagencheck und bei Notwasserung. Aber
ja, genau, da gibt es dann.
Beim Jumbo hattest du zum Beispiel weil der Jumbo zum Beispiel, wenn der, wenn das Hauptfahrwerk wegbricht und der mit der Nase so weit oben liegt, musstest du auf der 400 musstest du die Türen zum Beispiel vorne zumachen, weil die Rutschen so steil wären, dass die Leute gar nicht mehr runterrutschen konnten. Deswegen hatten die zum Beispiel auf der 747-800 gibt es eine Rutschenverlängerung. Da gibt es eine normale Rutsche und wenn die Neigung von dem Flieger, weil das Hauptfahrwerk weggebrochen ist, so hoch ist, musst du nochmal eine Rutschenverlängerung ziehen, wo nochmal zusätzlich 3 Meter rauskommen, damit die Leute da safe runterrutschen können.
Ach, das ist ja
krass. Weil sonst sind die Leute so schnell geworden, dass die unten halt quasi mit 60 km/h ankommen. Deswegen, ja, also das ist halt Upper Deck, ne? Das ist halt 14 Meter nicht, aber das ist, glaube ich, 11 Meter über dem Boden.
Flexibel einsetzende Rutschenverlängerung. Das, ja. Deswegen wollen alle Jumbo fliegen.
Der ja, Traum also auf den Strich 8 musstest du halt, wenn du auf den Oberdeck evakuiert hast, musstest du darauf achten. Da gab es noch so ein zusätzliches Warnlicht. Also der 320 ist, was Kabinenabläufe angeht, echt mega easy. Also Jumbo und so, das ist echt Langstrecke, ist schon ein bisschen anders nochmal.
Mhm. Ja. Ja, interessant. Ich wusste das jetzt gar nicht so genau, was da so auf mich zukommt. Aber es ist eine prallgefüllte Woche gewesen und sehr viel Neues, teilweise auch echt sehr umfangreich. Also alleine auswendig zu lernen, wo dieses ganze Safety-Equipment alles verstaut ist und so. Pff, Alter. Denn je nach Registration, je nach Dings, dann liegt die Axt irgendwie im Cockpit, die andere Axt liegt sonst wo, dann ist das aber da nicht verbaut und da ist dann irgendwie ein Bin installiert, bei dem anderen nicht. Und also schon ganz schön umfangreich. Und vielleicht so als Quintessenz daraus muss man dann schon sagen, also die Flugbegleiter sind auf jeden Fall nicht nur dafür da, dass man als Gast einen angenehmen Aufenthalt hat. Also es ist auch wirklich schon sehr, sehr viel, was man beachten muss und was man auswendig können sollte. Und die Jungs und Mädels da, die haben auf jeden Fall eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe. Und ja, mega, mega interessant. Und ich freue mich dann auch, wie es im Real Life sein wird. Ich bin ganz gespannt drauf.
Tja. Ja. Das war schön.
Ja. Genau, das waren jetzt die letzten 3 Tage auf jeden Fall. Und dann habe ich jetzt noch 2 Tage Security, wo man dann halt einiges rund um die Luftsicherheit lernt. Mal gucken, was dann noch so da Schulungsinhalte sein werden. Und dann ist das ganze Thema Bodenschulung auch abgeschlossen. Und dann geht's los, typspezifisch nämlich mit dem Simulator. Dazu später mehr. Erstmal sind jetzt 2 Wochen Home Study, das heißt, man sitzt zu Hause und ja, guckt sich quasi Bücher an, also noch mehr als ich schon die letzte Zeit. Und dabei hat mich Felix jetzt auch gerade mal erwischt. Ich bin nämlich gerade mal die Procedures durchgegangen für den Airbus. Und ja, am Anfang ist das auf jeden Fall immer sehr, sehr aufwendig, sich da mal einen Überblick so zu verschaffen und so. Muss ich schon sagen, da gibt es einige Unterschiede auch zu Boeing. Insofern ist es allerdings relativ cool, dass sich das alles ein bisschen vereinfacht hat. Insofern, dass man jetzt mehr oder weniger bei allen Operatoren so Airbus Procedures hat. Deswegen, es gibt zum Beispiel einen Kapitän, der bei YouTube sehr ausführliche Videos hochlädt. Also er macht dann einen Simulator, macht er einmal so zum Beispiel so ein komplettes Pre-Flight-Setup durch. Dann kann man sich das da mal angucken. Das finde ich eigentlich ganz gut, weil ich habe leider keinen Simulator. Ich finde es ganz witzig, die anderen, die bei mir mit in der Gruppe sind, die haben alle diesen Phoenix A320 Simulator zu Hause und können da irgendwie am Simulator das alles durchmachen. Habe ich nicht. Ich saß hier vor meinem Laptop und habe hier an so einem Virtual Airbus Cockpit so ein bisschen rumgeguckt. Naja, also am Anfang ist das immer sehr ausführlich und wenn man es dann ja quasi so zu Hause sich anguckt und so, dann denkt man immer so, boah, Alter, wie soll ich mir das jetzt alles merken und so. Wenn es dann im echten Flieger ist, weil damals bei der Boeing war es genauso, da denkst du so, gerade diese ganzen Pre-Flight-Sachen, worauf man da achten muss und so, dann macht man das 2, 3 Mal durch und dann kann man das auch. Aber ja, ist am Anfang auf jeden Fall immer sehr, sehr viel. Und gerade die Airbus-Handbücher sind auch nicht gerade kurz geschrieben, also sind knapp 6.000 Seiten, die man sich da zu Gemüte führen kann. Und den Großteil wohl auch mal zu Gemüte führen wird. Also ja, werden intensive 2 Wochen, würde ich sagen.
Ja, hört sich spaßig an. Muss ich sagen.
Looking forward to that.
Ja. Ja, so ist das, ne? Hart verdientes Geld. Aber man muss sich ja auskennen mit dem, was man da treibt.
Wäre nicht schlecht. Ich freue mich aber auch jetzt schon wieder sehr aufs Fliegen.
Ja,
Habe ich
glaube
das
ich
letzte
dir.
Mal schon gesagt, aber also es ist auch echt viel Simulator und so, ne? Also ich rechne jetzt mal damit, so dass ich wieder, wenn es gut läuft, Mitte Januar fliege, also das Line-Training dann mache. Junge, Junge, das sind noch
Aber genieße es, du hast
zwei
jetzt
Monate.
Wochenenden frei und so, das ist schon cool.
Ja, das ist cool. Das
Ja.
stimmt. Ja.
Einen geregelten Alltag.
Ja, muss trotzdem morgen um 7 Uhr aufstehen, wenn du hier einen wegknackst, ey.
Ja, dafür
Schön.
musst du auch bis 20 Uhr arbeiten.
Ja, fliegen ist keine Arbeit.
Ach so.
Weißt du noch, als deine Lehrerin früher immer gesagt hat, du wirst nicht für
Ja.
aus Fenster gucken mit Zeit? Schlimmster Spruch, den
Boah,
es
ich hasse
gibt.
diesen Spruch, er ist so cheesy, ey.
Ja, vor allem, welche Lehrerin sagt das? Stimmt doch. Ich habe noch nie eine Lehrerin gehört, die das gesagt hat.
Dir fliegt ein Stück Kreide an den Kopf und sie
Ja.
sagt dir, guck auf dein Heft.
Ja, ich habe nie gehört, den Spruch.
Ja, naja. Irgendwas muss man sich ja philosophisch aus den Fingern saugen.
Ja, brutal philosophisch.
Ja, apropos 747, um einen kleinen Themenwechsel zu machen. Ich war letzte Woche dank eines Zuhörers und
Fans.
ja, Fan, genau. Auf jeden Fall hatte ich die Gelegenheit, mal 747 zu fliegen in Bensheim bei Fly 747. Ist jetzt ein bisschen leider unbezahlte Werbung, aber ein bisschen Werbung für die Kollegen. Das gehört nämlich einem Cockpit-Kollegen, der 747 fliegt und der hat dort, ja, man kann fast sagen, so ein kleines Museum, 747-Fanshop da hingesetzt. Nicht Fanshop, aber so ein kleines Fanmuseum quasi und auch ein Fixed Base 747 Simulator mit Original-Cockpit-Teilen. Mega, mega geil. Und da bin ich mal eine Runde geflogen über Los Angeles, am Hollywood Sign vorbei und bin den Carnassy Approach in New York geflogen.
Das ist geil.
Ja, das ist cool. Auf jeden Fall war ich aber ein bisschen überfordert, muss ich sagen, mit der Boeing.
Mit, warte kurz, den Kanasi mit AMP oder mit wirklich VOA und dann Visual?
Ich bin in Visual geflogen mit
Geil.
den Lead-in Lights. Aber ja, es ist auf jeden Fall schon
Bin schon echt
eine
geflogen.
echt krasse Umstellung, muss ich sagen. Also wenn man, ja, kannst ja gleich mal erzählen, wie das ist, aber
Ja.
Auf jeden Fall, wenn du halt vom Airbus kommst, da sind halt die Schubrickler relativ klein und hast du diesen kleinen Mini-Side-Stick so. Und da in der Boeing ist plötzlich alles so mega riesig. Und 747,
man 400,
denkt ja
ne?
immer, ja, ja. Aber man denkt ja immer, okay, das ist ja so ein riesen Cockpit da oben, aber stimmt eigentlich gar nicht. Also ich finde das Cockpit verhältnismäßig klein und flach. Also man kann gar nicht so gut rausgucken vorne. Und also diese ganzen Knöpfe und so weiter, das ist ja alles noch so rustikal da drin.
Schön buntbraun.
Da kommt ja wirklich der Airbus vor wie so ein
Spaceship.
Wie so ein Space Shuttle, wirklich. Also es hat Bock gemacht, aber es ist natürlich vom Fliegen her was komplett anderes, ne? Also allein diese Kraft, die man braucht, um den Flieger zu fliegen, das hast du ja auf dem Airbus gar nicht, ne? Also ob du jetzt einen 319 mit 50 Tonnen oder einen 321 Neo mit 90 Tonnen durch die Gegend fliegst, das merkt man eigentlich gar nicht so richtig.
Mhm.
Und da so bei Boeing, da musst du ja echt, wenn du da nicht trimmst, da musst du übelst ziehen und diese
ja, klar.
Wege da auf dem Schubrickler, die sind unnormal weit.
Das sind Flieger also für Männer. Na, das sag ich doch die ganze Zeit.
Ja, oder die irgendwie Schwanzersatz brauchen.
Da, du stellst das immer so einfach vor.
Das ja, aber findest, also bin ich mal gespannt, wie du das so, wie du das dann empfindest. Also ich ja, Triple ja, bin ich ja auch
für einmal Kinder,
im Simulator mal geflogen.
Ja, aber was für Kinder Boeing ist für Männer. Dieses ganze Scheißspiel.
Oh Gott, naja. Ja, aber erzähl doch mal was über den Karnasee. Achso, ja, also Fly 747 in Bensheim kann ich auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr auch mal 747 fliegen wollt.
Mhm. Ja, also Karnasee habe ich ja damals, glaube ich, auch schon mal erzählt. Also man kann ja auch mittlerweile als AMP fliegen. Da kannst du dann quasi deinen Flight Director bis zum Schluss hinterherdüsen. Deswegen, der war insofern fliegerisch nicht so krass aufregend. Man muss so ein bisschen drauf achten, dass jetzt nicht so genau wie ein ILS. Und es war ziemlich windig, war halt nachts und relativ scheiß Wetter. Deswegen hat man leider auch nicht so gut gesehen. Aber das Krasse ist halt, wie spät man die Runway sieht. Also die letzten 500 Fuß vielleicht. Und da dreht man dann halt wirklich und man ist dann 300 Fuß wirklich gerade zur Runway ausgerichtet und so. Und das hat auf jeden Fall mega Bock gemacht. Mit der Triple bin ich das geflogen. Aber ja, ist jetzt nicht mehr so schwierig, wie wenn man das damals nur mit diesen Lead-In-Lights gemacht hat. Also die letzte Kurve, die man jetzt mittlerweile mit dieser, ich sag jetzt mal vereinfacht, so GPS-Führung auffliegen kann, die hat man halt früher so nach sich gemacht. Und das, was Felix gerade meinte, ich bin auch mal eine 747-400 im Simulator geflogen. Und ich weiß nicht, ob du das weißt, aber ist das, die haben hier, das ist noch kein Fly-by-Wire-Flugzeug, ne?
Nee, ich glaube nicht. Also die Strich 8 auf jeden Fall, aber.
Die Strich 8, aber ich glaube die 400er nicht.
Nee.
Und die bin ich auch mal im Simulator geflogen und da fand ich das auch krass. Also diese Steuerwege und so, die sind auch echt heftig. Jetzt für meinen neuen Arbeitgeber musste ich ja das Screening, also für die Einstellung auch im 737-Simulator fliegen. Klassik. Und da ist mir das auch beim ersten Mal Fliegen aufgefallen, dass die Steuerwege, also wie viel man das Steuerhorn bewegen muss und die Schubregler und so, doch sehr anders sind zu den zu der 777. Und ich denke mal, das ist auch das, worauf du jetzt wahrscheinlich so hinaus willst. Also in der 747-400 denke ich, werden die Steuerwege dann etwa so vergleichbar sein. Mit einer 737 Classic würde ich jetzt mal einfach so annehmen. Ich kann mich nicht mehr ganz genau dran erinnern. Das war bei mir damals auch nur so ein Fixed-Base-Simulator, also kein offiziell fürs Training zugelassener Simulator. Wäre natürlich mal interessant, das auch mal im Full-Flight irgendwie rauszufinden bei 747. Aber ja, ich glaube, das ist eigentlich so dieser gravierendste Unterschied, oder? Also Fly-by-Wire und konventioneller Flieger. Ich glaube, das ist der größte Unterschied. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, also ich hatte jetzt vor meinem Screening hatte ich eine Stunde Vorbereitung mir gebucht und da ist dann immer so, bei mir ist das zumindest so, wenn ich das erstmal mit einem Flieger wieder fliege, dann ist dieser Unterschied so, ah ja krass, okay, und dann denkt man immer so, oh, da eiert man aber ganz schön rum, was man jetzt mit dem Flieger, den man gewohnt ist, nicht macht. Und im Screening lief das dann schon wieder viel, viel besser, weil man dann drin gewohnt war. Also ich glaube, das ist alles immer eine Frage der Gewöhnung.
Ja,
also es wird, was mich auch immer wundert, beim Airbus zum Beispiel wird ja auch oft gesagt, ja, und wenn du dann nach links rüber zum als Kapitän switcht, dann musst du auf einmal mit der linken Hand fliegen. Dann ich mir immer so, ja, musst du bei Boeing doch auch.
Boeing auch,
ja. Also nur weil da das Yoke in der Mitte ist, heißt es ja trotzdem nicht, dass du dann mit derselben Hand weiterfliegen kannst und so. Und also bei mir ist das zumindest immer so, weiß ich, ein Flug ist das ungewohnt. Und dann ist das aber auch drin. Also ich finde, das können beide Hersteller gut. Und
ich habe auf jeden Fall Bock auf 747 bekommen, muss ich sagen. Also das würde mich jetzt schon reizen, muss ich sagen.
Wäre vor allem wirklich mal interessant, dieser Unterschied dann zwischen der 400er und der 800er. Also vor allem, wenn, ich kenne mich da halt null aus, deswegen weiß ich es nicht, aber ob die 800er jetzt wirklich dann wie die Triple quasi fliegt und die
Also
400er
die
wie
hat
eine
auf jeden Fall
737.
Fly-by-Wire-Unterstützung. Also die haben ja, ich habe irgendwann mal eine Doku gesehen über die 747-8, als sie die übernommen haben. Und da haben sie, glaube ich, gesagt, dass das eigentlich tatsächlich 70% neu entwickelt ist.
Aber es ist ja ein Type-Rating. Und wenn der Unterschied vom Fliegen her so krass ist wie 737 und 777, dann.
Ja gut, weiß jetzt nicht, ob es so krass ist. Du kannst ja mit den Computern im Prinzip, aber die Computer sorgen ja dann natürlich auch dafür, du kannst wieder Gewicht sparen, Redundanz etc. pp.
Na.
Also ich denke, die werden das dann einfach so simuliert haben oder so dargestellt haben,
Dass das Flugverhalten an
dass
das
das Flugverhalten
konventionelle näher dran kommt.
an die
Ja.
alte angepasst ist quasi.
Na, das kann sein, ja.
Also keine Ahnung, kannst du auch 737-800 und Max zusammenfliegen.
Ja.
Ich denke mal, die Max, die wird ja jetzt auch wahrscheinlich irgendwelche Computer da drin haben.
737-800 ist auch konventionell, oder was?
Glaub schon, oder? Also weiß jetzt nicht, aber könnte ich mir vorstellen.
Ja, gute Frage.
Aber beziehungsweise du könntest ja auch eine 737-300 mit einem Rating für die NG fliegen. Und die 300 wird ja auf jeden Fall konventionell sein.
Ja.
Das ist ja ein Rating
Aber darf
alles.
ich auch die 300er mit einem Max-Rating fliegen?
Glaub schon, oder? Also du musst
Ja,
ja
ich
nur ein
weiß halt nicht.
kurzes. Du musst ja für die Max kein extra
Aber
Rating
ja,
haben.
wahrscheinlich wird es dann so gemacht, dass man das Flugverhalten dann beim Fly-by-Wire-Flieger einfach so anpasst, dass dann quasi wie das Konventionelle ist und dass man dann keinen Unterschied mehr merkt, ne?
Wahrscheinlich,
Kann ja
ja.
sein.
Aber ich kenne jetzt auch keinen Operator, der die 737-300 und die Max fliegt.
Nee, das stimmt, aber wenn die
Okay.
NG auch konventionell wäre, was ich glaube, dann wäre es ja trotzdem. Vielleicht ist die Max auch. Vielleicht hat die Max auch kein Fly-by-Wire. Nein,
Boah.
muss sie
Ey,
haben.
die hatte ja M-Class.
Ja, muss ja.
Wobei, das war ja sowas wie ein Stickshaker, oder? Stickpusher quasi.
Ja, weswegen waren das immer? Wegen den Triebwerken oder sowas, ne?
Ja, genau. Damit die, also wie so eine Art AOA-Protection, glaube ich. Naja, wir verrennen uns hier so ein bisschen und rätseln hier vor uns rum. Vielleicht ist ja der eine oder andere schlauer als wir.
Ja, aber ich habe da jetzt noch gar nicht so drüber nachgedacht. Wäre echt mal interessant. Müsste man eigentlich mal wen fragen, der 747 fliegt. Wie da so der Unterschied ist zwischen der 400er und der 800er. Fände ich mal sehr interesting. Muss ich sagen.
Ja, wäre geil.
Mal den Instagram-Kontakte anknüpfen. Pilot Flying Felix bei Instagram.
Ja, folgt mir
Wenn ihr
doch.
ihm noch nicht folgt.
Folgt mir doch gerne.
Kurz vor 30.000.
Lasst ein Like da. Ja, es stagniert. Ich weiß nicht, was ich falsch mache.
Weil du immer dein hässliches Maul da in die
Ja,
Kamera hältst.
oder weil ich es zu wenig mache, ich weiß es
Ja,
nicht.
du musst deinen Bruder mal in die Kamera halten, Alter. Das ist ratzfatz 100.000 voll.
Meinst du?
Wie auf meinem Instagram-Kanal. Ich bin ja über 100.000 schon.
So, wie heißt du denn?
Ja, verrate ich nicht. Markus Rühl. IFBB Pro.
Weiß so auch nicht, was da los ist, ey.
Naja.
Das wird nichts mehr mit meiner Influencer-Karriere. Ich bin aber einfach zu faul manchmal, glaube ich. Also erstmal Punkt 1 im
Felix, es
Moment.
ist jetzt 22:45
Ja,
abends.
ich will ja nur
Ich muss
sagen,
morgen um 6 Uhr aufstehen.
du musst gar nicht um 6 Uhr aufstehen.
7.
Aha. Ich würde nur sagen, ich habe im
Also zu
Moment das
faul ist ja
Problem, zum
niemand.
Beispiel, ich kann keine Videos mehr machen, weil mein Speicher voll ist auf dem Handy.
Kommt ja bald ein neues.
Ja, ein Vorführgerät habe ich mir jetzt das erste Mal gegönnt.
Ja, der ach so tolle Trafo kann sich nur ein Vorführgerät leisten. Hier gibt's hier Trainingsgehalt, das ist viel schlimmer.
Ja,
Also,
jedem das, was
vielleicht
lieber
sollten wir
geht.
mal Werbung machen, dass die Krone wieder reinkommt. Sollen wir das mal machen, Felix? Ehe es hier
Ja, können wir
weitergeht.
machen.
Gut, tschüss.
So Leute, es ist mal wieder Zeit für ein kleines bisschen Werbung und auch die heutige Folge wird wieder präsentiert von unserem Partner Stratec. Stratec stellt seit mehreren Jahrzehnten und entwickelt vor allem Hand- und Reisegepäck in Deutschland und ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber wir gehen jetzt auf den November zu und bald ist Weihnachten und ja, vielleicht, ne, sag ich ja nur mal, habt ihr jemanden in eurem privaten Umfeld, der vielleicht nach neuen Koffern sucht? Und da könnt ihr sagen, Leute, ich hab da mal was gehört, Stratik, ne? Das ist auf jeden Fall das Muster der Wahl. Denn Stratik überzeugt nicht nur durch ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, sondern auch die Rollen, die Reißverschlüsse, alles bei Stratik ist tippitoppi. Deswegen kann ich das nur empfehlen. Schaut auf jeden Fall mal vorbei. www.stratik.de ist die Adresse. Dort könnt ihr nochmal sparen mit dem Code Fensterplatz 20% auf nicht bereits reduzierte Artikel. Und jetzt verrate ich euch nochmal ein Geheimnis. Es ist ja immer der Black Friday. Ne? Und Weihnachten vielleicht. Kommt da in Zukunft noch mal ein bisschen was? Na, schauen wir mal. Könnte sein, auf jeden Fall. Auf jeden Fall jetzt erstmal 20%, wenn ihr den Code Fensterplatz verwendet. Und ja, mal schauen, was dann nahezu auf uns kommt. Auf jeden Fall vielen Dank an Stratik. Auch wenn euch Nachhaltigkeit wichtig ist, dann könnt ihr zum Beispiel mal bei der Straw Plus Collection gucken. Die gibt's in vielen tollen Farben, zum Beispiel auch in Blau für die Girls oder ich weiß gar nicht, ob es die auch in Rosa gibt, könnte sein. Also schaut auf jeden Fall mal vorbei. Viel Spaß beim Shoppen und danke an Stratik.
Hallo, willkommen zurück.
Ja, hallo.
Wenn wir schon beim Thema Werbung sind.
Ja, wo waren wir denn gerade?
Ist ja egal, Thema war abgeschlossen. Also, ein Typewriting-Kollege von mir, der hat jetzt auch einen Podcast und zwar mit dem allseits bekannten Nils zusammen. Nils ist Lotse, der war auch schon mal zweimal bei uns in einer Folge. Und der macht mit dem Sebastian zusammen einen Podcast, ATC Pilot Podcast heißt das Ganze. Gibt 5 Folgen davon bei allen ja, bekannten Podcast-Providern. ATC Pilot Leerzeichen Podcast und ja, hört da gerne mal rein. Der Sebastian, der war vorher ATC-Controller in Berlin im Approach und der ist jetzt auch mit mir im Type-Rating für den Airbus A320 und ja, hat auf jeden Fall einige coole Stories zu erzählen. Ist ganz unterhaltsam, ich habe auch schon reingehört und Nils ist ja sowieso Garant für gute Podcasts. Der hat uns ja auch schon das ein oder andere Mal unterstützt. Vielleicht machen wir auch mal irgendwie was zu viert oder so demnächst. Wenn euch das interessiert, dann hört gerne mal ein. Und das war's von meiner Seite jetzt auch mit der Werbung.
Ja. Kurzer Themenwechsel, beziehungsweise das würde ich gerne einmal kurz wegarbeiten. 2 Sachen. Ich hatte ja auf Instagram bei uns auf dem Kanal dieses Crossland-Video gepostet von der Emirates 380, die gelandet ist, ne? Da hatte ich einmal gefragt, was ihr so dazu sagt.
Ist das denn noch sichtbar für die Leute?
Ja, wahrscheinlich nicht, weil es in der Story war.
Boah, die Bezugnahmen.
Aber muss ich es da reinpacken?
Ja, das wäre eine gute Idee dann.
Ja, okay, safe, das kann ich noch machen. Beziehungsweise ist wahrscheinlich, ja, das mache ich gleich noch.
Mache ich.
Auf jeden Fall.
Erzähl du, ich mache.
Genau, also da kann man auf jeden Fall mal ein bisschen gucken. Also ich muss sagen, jetzt so ist natürlich immer ein bisschen mies, sowas so im Nachhinein zu bewerten. Und natürlich, man sitzt ja nicht vorne im Cockpit und so. Trotzdem muss man jetzt mal sagen, was mir so ein bisschen aufgefallen ist, ist, dass die relativ wenig von diesem, also wenn man bei Seitenwind anfliegt, dann hat ja im Prinzip das Flugzeug die Tendenz, nehmen wir jetzt mal an, der Wind kommt von links, dass die Nase des Flugzeugs sich auch nach links wegdreht. Das heißt, kurz vorm Aufsetzen sollte man eigentlich dann mit dem Seitenruder ein bisschen dagegen arbeiten. Das heißt, der Wind kommt von links, die Nase ist nach links gedreht. Man würde ein bisschen rechtes Seitenruder geben. Jetzt führt es meistens dazu, wenn man Seitenruder gibt, dass gleichzeitig auch die eine Fläche so ein bisschen nach oben geht. Also wenn ich jetzt rechtes Seitenruder gebe, geht die linke Fläche nach oben und die rechte Fläche nach unten. Dementsprechend muss man rechtes Seitenruder geben und linkes Querruder. Das in dem Video quasi gar nicht passiert.
Schön erklärt.
Deswegen hat dieser 380 mit relativ viel Crap aufgesetzt. Jetzt bin ich persönlich noch nie
Crap musst du erklären.
Geflogen. Ich habe auch nie eine Lizenz dafür gemacht. Crap es ist musst bei du erklären. Diesen ganzen, mache ich gleich, es ist bei diesen ganzen 4-motorigen Flugzeugen natürlich kritisch, weil man kann nicht mit sehr viel Bank Angle, also mit sehr viel Querneigung aufsetzen, weil die äußeren Engines das im Prinzip begrenzen. Da gab es auch schon den einen oder anderen Vorfall von sogenannten Pod-Strikes, also wo quasi das äußere Engine auf der Bahn getoucht ist. Nichtsdestotrotz kommt mir das bei dem Video schon sehr, sehr doll vor. Also die landen mit extrem hohen Vorhaltewinkel, also haben diesen Seitenwind-Effekt, dieses in den Wind drehen quasi gar nicht ausgeglichen. Dementsprechend sieht man dann auch diese Tendenz, er setzt rechts von der Centerline auf und wird quasi auf die linke Seite rüber gepustet, bevor die dann wieder auf die Centerline zurückkommen. Dementsprechend muss man halt sagen, dass das jetzt so vom Fliegerischen nicht ganz so optimal aussieht. Und das wäre jetzt so mein Brei dazu. Trotzdem natürlich unter dem Vorbehalt. Ich saß da nicht im Cockpit. Und dementsprechend ist es dann natürlich auch immer leicht, von hier aus einen Kommentar abzugeben. Aber ja, wie gesagt, so.
Sieht jetzt nicht ganz optimal aus. Ist in der Poddy-Bezugnahme-Story. Deswegen schaue ich das gerne mal an, wenn ihr es noch nicht gesehen habt.
Hast du was zu ergänzen, Florian?
Ja, also soweit ich weiß, ist so ein fully crapped Anflug eigentlich nur bei Contaminated Runway normales Procedure, oder? Also dieser Crab Angle ist halt quasi der Winkel zwischen Landebahnachse und Flugzeuglängsachse und da sollte man eigentlich möglichst einen kleinen Winkel haben. Also wenn da jetzt irgendwie wirklich doller Wind ist, dann ist es normal, dass man da schon so ein paar Grad zwischendrin hat, also dass die Nase in eine andere Richtung zeigt, als der Flieger fliegt sozusagen. Aber ja, kommt jetzt auch schon sehr krass vor, vor allem der 380, der hat ja auch relativ breite Hauptfahrwerke. Das heißt, da ist man auch sehr nah an einem Landebahnrand. Deswegen, ja, sieht irgendwie ein bisschen komisch aus. Denke ich jetzt auch, dass das eher anders geflogen werden sollte. Ich weiß es aber nicht. Ich weiß nicht, wie es beim 380 ist. Und deswegen, ja, also ich kann da jetzt auch nicht so wahnsinnig viel für sagen. Ich weiß halt,
das Problem ist halt, dass wir geben euch gerne mal so ein bisschen Szenarien. Ihr seid ja alles so kleine Flugechsen und Flugfans und Fruchtfliegen und keine Ahnung. deswegen ist es natürlich immer ganz cool für uns, wenn wir so ein bisschen euch auch mal ein bisschen rauskitzeln wollen, dass immer ein bisschen eure Meinung kundtut. Nee.
Das Ding ist halt, das war bei der 777 halt auch so, dadurch, dass du wahnsinnig weit vor dem Hauptfahrwerk sitzt, musst du halt dich auch bewusst sehr weit entfernt von der Centerline positionieren. Also das heißt, wenn man jetzt sehr viel Seitenwind hatte, hat man gut daran getan, dass man mit dem Cockpit also deutlich neben der Centerline angeflogen ist. Das ist halt ziemlich gewöhnungsbedürftig. Und wenn man sich dann nicht bewusst drauf einstellt, dann sieht das halt erstmal falsch aus. Ich kann mir auch vorstellen, dass das vielleicht da auch eine Rolle spielt. Also ich meine, die Leute da auf dem 380, die fliegen ja auch sehr, sehr wenig. Also sie machen ja wenig Anflüge, allein durch das Streckennetz und so. Und wenn du jetzt jedes Jahr eine Crosswind-Landung hast mit so viel Wind, wenn überhaupt, oder alle 5 Jahre, dann sieht das natürlich erstmal okay aus, wenn du jetzt quasi wie normal, wenn du anfliegst, über der Centerline anfliegst. Aber du musst halt, gerade wenn der Flieger jetzt so lang ist, dich dann eher sehr weit abseits von der Centerline, also in dem Fall halt eigentlich sehr, sehr weit links von der Centerline positionieren, dass dein Hauptfahrwerk über der Centerline ist. Ich glaube, das könnte da auch eine Rolle gespielt haben.
Ja, wobei ich jetzt gehört habe von Leuten, die auf dem 340 waren, das ist zum Beispiel auch beim 340-600 oder so, es wurde auch nicht mehr so gemacht. Also es kommt wirklich drauf an, dass das Cockpit auf der Centerline ist. Weil sobald du in den Flieger gerade trittst, bleibst du auf der Centerline. Also dieses so bewusste neben die Centerline fliegen, um den Flieger später gerade zu fliegen, das wird eigentlich nicht mehr gemacht.
Bei der Triple musstest du machen.
Ah, okay.
Sonst also 340-600
hat man es nicht mehr gemacht.
Hm?
Beim 340-600 hat man es nicht mehr gemacht, zum Beispiel.
Okay. Also bei der Triple musst du machen, sonst bist du halt neben der Center dann rausgekommen.
Aber gut, also ihr merkt schon, da ist so ein bisschen Diskussion, ist nicht alles schwarz und weiß, aber trotzdem ist es natürlich immer ganz witzig, wenn mal so ein Video da ist, euch da auch mal ein bisschen zu challengen.
Ist auch ein cooles Video auf jeden Fall,
ja. Ist auch ein cooles Video, ja. Und
sieht eindrucksvoll aus.
Genau. Dementsprechend haben wir es einfach mal geteilt und jetzt habt ihr unseren Senf dazu auch gehört. Ich habe eine Frage zu bekommen bei mir auf meinem Instagram-Kanal und zwar zu Sarajevo, da bin ich jetzt hingeflogen. Komme von da heute und der Platz hat so ein bisschen in sich, einfach aufgrund der Gebirgssituation. Das heißt, der Kapitän muss Pilot Flying sein zur Start und zum Start und zur Landung. Und die Frage, die mir gestellt wurde, war, was ich denn als Co-Pilot machen würde, wenn der Kapitän ausfällt. Und was würde ich dann machen? Würde ich dann da landen oder nicht? Ja. Was würde ich da machen, Florian?
Ich habe nur so halb zugehört. Ich habe gerade am Handy rumgedaddelt, aber
wenn du nach Sarajevo reinfliegst, wo eigentlich der Kapitän Pilot Flying sein soll und der dann ausfällt, was machst du denn dann?
Das kommt natürlich darauf an, in welcher Phase des Anflugs wir uns befinden. Das ist natürlich klar.
Kommt drauf an, ist auf jeden Fall nie falsch.
Naja, also wenn ich mir das jetzt so überlege, ich wäre jetzt im Final für die Landung und ich muss den Flieger jetzt noch gerade auslenken und wäre dann am Boden und der Kapitän könnte jetzt sofort erste Hilfe bekommen, natürlich lande ich dann. Dann halte ich da jetzt nicht rum und sag, ich muss jetzt aber zum anderen Airport fliegen, weil laut Airline-spezifischen Regularien darf ich jetzt hier nur landen, wenn ich Kapitän bin. Das macht ja keinen Sinn. Also im Case of Emergency hat man ja immer Emergency Authority auch dann als Co-Pilot, weil wenn der Kapitän ausfällt, dann bist du ja quasi auch verantwortlich.
Ja.
Und da geht's dann meiner Meinung nach auch darum, möglichst schnell erste Hilfe für den kranken Kollegen dann zu bekommen. Aber wenn man sich jetzt noch relativ weit weg vom Platz befindet und es wäre von der Flugzeit her kein großer Unterschied, jetzt zu einem besser gelegenen Platz zu fliegen, sei es jetzt aufgrund von Terrain-Situationen oder Wetter oder so, dann würde es natürlich Sinn machen, dass man dann einen anderen Flugplatz anfliegt. Müsste man dann immer situativ entscheiden. Aber also diese Regel, dass der Kapitän dann nur starten und landen darf, die ist dann in case of emergency natürlich aufgehoben. Und man muss ja auch sagen, dass das eigentlich eher so, ja, eine, wie nennt man das jetzt?
Firmeninterne Regelung ist.
Ja, es ist eine firmeninterne Regelung eben. Also es, nur weil der Kapitän dann nur landen darf, heißt das ja nicht, dass der Co-Pilot es nicht kann, ne? Ja. Und der letzte Ausweg Go-Around, der ist ja immer gegeben. Also natürlich würde man jetzt nicht den Anflug da irgendwie reinwurschteln, nur um möglichst schnell erste Hilfe zu bekommen. Im Zweifel gehen dann natürlich die 180 Passagiere hinten vor dem einen vor. Das sind meine Thoughts dazu.
Ja, ich habe so ähnlich geantwortet. Also es ist wie immer in der Luftfahrt. Die Antwort, es kommt drauf an, ist eigentlich nie falsch. Dementsprechend kommt es halt einfach drauf an. Wenn jetzt natürlich ihr nach Sarajevo reinfliegt und da ist halt Gewitter vorhergesagt und keine Ahnung, Windschirm und sonst was, dann muss man sich natürlich überlegen, ob man sich das jetzt zutraut, da alleine diesen Anflug durchzuführen. Ansonsten ist das jetzt auch ein Platz, wo es genug Alternativen zu gäbe. Wie Flo gerade schon gesagt hat, es kommt natürlich auch auf den Zeitpunkt an. Wenn ich jetzt natürlich in 500 Fuß bin und die Landebahn vor mir voraus habe und ziemlich sicher dort lande, dann würde ich da jetzt kein Durchstartmanöver fliegen, weil das natürlich auch gerade der Fall in Sarajevo ist, der einigermaßen anspruchsvoll ist. Den Kapitän dann von der medizinischen Versorgung da ausschließen. Dementsprechend ist es wirklich relativ komplexer Entscheidungsvorgang, der dann vor einem liegt und den man dann in einem relativ anspruchsvollen Environment dann fällen muss. Aber dafür seid ihr ja in der Position und seid Co-Piloten, dass ihr das dann in der Situation einigermaßen richtig entscheidet, beziehungsweise unter Abwägung aller Fakten die bestmögliche Entscheidung trefft. Aber es ist jetzt nicht so schwarz-weiß und nur weil ihr da offiziell als CM2 nicht Pilot Flying sein dürft, dann, wie Flo schon gesagt hat, wenn der Kapitän ausfällt, ja, wer soll es sonst machen, ne? Deswegen, wäre das jetzt so die Antwort auf die Frage.
Ja, manchmal hat das ja auch einfach nur ganz pragmatische Gründe, also zum Beispiel bei meinem vorherigen Operator war es dann so halt Kapitänslandung, wenn da keine Maintenance war. Jetzt nicht, weil die Landung so schwer war, sondern einfach aus diesem Grund, weil dann so implizit dann gesagt wird, ja, der Kapitän kann besser landen als der Co-Pilot, was ja jetzt auch mal nicht immer so der Fall ist. Und das ist ja jetzt in case of emergency kein Grund, da nicht zu landen. Also
ja.
Auch sowas wie Funchal, Madeira oder sowas, ne? Ist ja eigentlich auch nur Captain's Landing und das ist ja dann wirklich auch ein sehr komplizierter Anflug, wenn man den noch nie von Hand geflogen ist. Da würde ich mir dann vielleicht schon eher mal überlegen, ob ich den dann wirklich fliege. Also auch wenn ich da jetzt kurz vor der Landung bin. Aber im Zweifel geht es dann Richtung Alternate auch erstmal rechts rum. Dann kann man auch vielleicht versuchen, ob man die Landung bekommt und dann Go-Around fliegen, ja, wenn es nicht passt. Also das sind wirklich dann immer so Sachen, die muss man situativ entscheiden. Und da, ja, ist komplex, also muss man sagen. Ne? Also dieses Thema Entscheidung finden und so, gerade alleine, wenn einer ausfällt und so. Schwierige Sache.
Hast du noch was auf der Liste, Florian?
Ich, nee.
Dann hätte ich tatsächlich noch so, ich so drei Kleinigkeiten irgendwie, auf die ich noch eingehen wollte.
Ja, hack die mal ab.
Das erste hast du gesehen, dass JetBlue einen 321 auf das Heck gesetzt hat.
Ich habe es am Rande mitbekommen, aber ich war sehr busy mit den ganzen Schulungen und so, dass ich das jetzt gar nicht so richtig mitbekommen habe.
Ja, auf jeden Fall ist das tatsächlich so, also die, man muss sich das so vorstellen, wenn so ein 321 quasi am Gate steht, dann steigen natürlich die Gäste meistens, die vorne sind, als erstes aus. Dementsprechend ist es ja irgendwann so, dass ganz viele Leute hinten drin sind und vorne quasi gar keiner mehr. Und dann haben die Kollegen von der Bodenabfertigung auch noch angefangen, vorne die Koffer zuerst auszuladen. Und das ist dann natürlich doof, weil wenn dann das ganze Gewicht hinten ist, dann ja, gibt halt so ein 321 auch mal, auch 320 kann auch passieren, hinten aufs Heck. Das ist halt da tatsächlich passiert und ja, dann steht halt so ein 321 mal mit 10 Grad Längsneigung am Gate. Nicht so optimal.
Das müssten halt so nervige Chinesen sein, wie auf meinem letzten Flug nach Portugal. Die sich dann schön an dir vorbeidrängen und
auf jeden Fall war es anscheinend tatsächlich so, dass die das wieder so hinbekommen haben, indem sie alle Gäste aufgefordert haben, langsam nach vorne zu gehen, dass sie den Flieger so wieder nach unten gebracht haben.
Echt?
Was ich auch richtig geil finde. Aber ja, auf jeden Fall, das ist tatsächlich was. Also sowohl der 320 als auch der 321 sind, was sowas angeht, tatsächlich ein bisschen critical. Und ja, da muss man tatsächlich ein bisschen darauf achten, dass man den Flieger nicht zu früh auslädt vorne, weil sonst hat das Gegengewicht zu den Passagieren fehlt.
Sollte aber die Loading Crew eigentlich machen, oder?
Ja, die sollten vieles machen, aber wie das halt so ist, ne? Nicht immer funktioniert alles so, wie es sein soll. Weiß, was ich sagen kann, ja.
Das ist wohl so, ja.
Ja, das war auf jeden Fall Punkt Nummer 1. Dann zweiter Punkt, der vielleicht für den einen oder anderen ganz interessant ist, die Evakuierungsflüge, die leider Richtung Tel Aviv jetzt notwendig geworden sind, aufgrund der internationalen, ja, Entwicklung der neuesten Zeit. Es bleibt ja spannend im Weltgeschehen, ohne dass ich das jetzt hier näher kommentieren will. Ihr wisst alle sicherlich, worum es geht. Auf jeden Fall gab es ja Evakuierungsflüge aus Israel hinaus. Ich habe mich jetzt im Nachhinein so ein bisschen gefragt, warum da eigentlich überhaupt Fluggesellschaften für angefragt wurden. Warum man jetzt nicht zum Beispiel eine Luftbrücke einfach nach Larnaca gemacht hat. Also wenn ich jetzt die Bundesregierung gewesen wäre, ich hätte einfach einen A400M genommen und hätte ihn halt von Tel Aviv nach Larnaca fliegen lassen. Und von dort aus dann halt mit Airlines einfach den Ausflug gemacht, aber gut. Mich fragt da keiner auf jeden Fall, sind Fluggesellschaften noch nach Tel Aviv reingeflogen? Meistens ist es so, dass diese Flüge halt durch Freiwillige beredet werden. Das heißt, wenn jetzt bekannt gemacht wird, okay, die Airline XY, die fliegt an dem und dem Tag nach Tel Aviv, um da Leute rauszuholen, gibt es meistens schon Leute, die sich eh freiwillig melden, beziehungsweise es gibt in dem Fall jetzt, war es auch so, dass da speziell geschulte Mitarbeiter auch aus der Kabine eingesetzt wurden, die halt so eine spezielle Ausbildung gemacht haben. Das heißt, SAT-Team, also Special Assistance-Team, ja, die einfach so ein bisschen zusätzliche Schulung noch haben, um mit traumatisierten Leuten umzugehen, mit Leuten umzugehen, die in der Vergangenheit krasse Sachen erlebt haben. Und das war ja auch auf diesen Flügen dann teilweise der Fall. Dementsprechend gibt es dann meistens viele Freiwillige, die diese Flüge auch durchführen. Und der Otto-Normalverbraucher, der seinen Dienstplan dann so abfliegt, bei dem passt das dann meistens eh nicht so rein. Und ja, Flottenleute, also Leute, die halt in der administrativen Verwaltung der Flotte tätig sind, die führen dann mal solche Flüge dann auch öfter durch. Aber so läuft es dann halt meistens, dass es so intern dann relativ schnell besetzt ist. Und ja, die Kollegen führen dann diese Sonderflüge durch. Da ist natürlich auch immer so ein logistischer Aufwand dahinter, weil meistens dann auch noch Lademeister und zum Beispiel Abfertigungspersonal mitfliegen muss, weil die Flugzeugtypen, die dann eingesetzt werden, an den Flughäfen ja auch nicht ganz so alltäglich sind. Also nach Tel Aviv ist ja zum Beispiel auch ein Jumbo geflogen oder sowas. Wenn der jetzt nicht regelmäßig dort zum Einsatz kommt, dann macht es natürlich auch Sinn, dass da ein Techniker, Abfertigungspersonal etc. pp. Mitfliegt. Ja, also ist logistisch nicht ganz so einfach. Wie gesagt, ich hätte das, glaube ich, eher anders gelöst, weil jetzt ja im Nachhinein noch so ein paar Airlines vorher abgesprungen sind und auch die Versicherungen jetzt sagen,
ja, ganz so einfach ist es nicht, dahin zu fliegen, was man auch verstehen kann. Es ist bekannt, dass da Bedrohungen durch Raketenbeschuss vorherrschen, dann mit einem zivilen Passagierflugzeug einzufliegen.
Hättest du es gemacht?
Ich hätte es jetzt wohl gemacht. Weil ich
du bist ja eh schon mal hingeflogen, als auch Raketen geflogen sind, oder?
Ja, aber also ich hätte es jetzt gemacht, ich hätte jetzt nicht mega Bauchschmerzen gehabt hinzufliegen, aber trotzdem ist es natürlich so.
Kannst du nochmal kurz erzählen, was er damals da als dieser, also du bist ja schon mal hingeflogen und dann musst du ja auch anhalten, ne? Und dann war dieser Iron Dome, ja, okay. Also, die Raketenabwehr in Tel Aviv, die dann Raketen...
Raketenbeschuss stattfindet. Das richtet sich ja jetzt nicht dann gezielt gegen einzelne Flugzeuge, sondern da werden einfach random Raketen geschossen. Und dieser Iron Dome ist ja wirklich je nach, oder war zumindest in der Vergangenheit sehr, sehr zuverlässig. Und ich bin halt angeflogen, wir sind gelandet und kurz nach der Landung hat man halt gesehen, wie da so mehrere Raketen zerstört wurden von diesem Iron Dome. Da war erstmal eine halbe Stunde Handling-Stopp, also dann wird man nach Debris auf dem Vorfeld gesucht. Und ja, danach geht es da relativ normal weiter. Das ist jetzt aber auch schon anderthalb oder zwei Jahre her. Also dementsprechend war die Situation damals natürlich eine andere. Ich hätte jetzt kein Problem gehabt, in der Situation die Flüge da zu machen. Aber man muss halt sagen, letztendlich hätte ich es, glaube ich, einfach smarter gefunden, ein Militärflugzeug dahin zu schicken, die Leute dann nach Larnaca, nach Zypern auszufliegen und von dort aus dann mit zivilen Airlinern zurück nach Hause zu bringen. Hätte ich, glaube ich, schlauer gefunden. Aber gut, wer weiß, warum man das so gemacht hat, ich weiß mal jetzt nicht. Ich wollte nur noch einmal ganz kurz darauf eingehen, wie das so intern dann tatsächlich veranstaltet wird.
Ja, also findet auf jeden Fall auf freiwilliger Basis statt und ist vielleicht auch so ganz interessant. Also das Außenministerium wendet sich dann halt tatsächlich so per E-Mail an die Fluggesellschaft und fragt dann an, ob da irgendwelche Kapazitäten vorhanden sind. Hat mich halt in so einem Fall auch so ein bisschen erstaunt. Wobei, ja, ich weiß jetzt nicht, also es war jetzt halt auch nicht die Ukraine, glaube ich, ne? Also da war es, glaube ich, eher schwieriger, so irgendwie die Leute da, die deutschen Staatsbürger da noch irgendwie schnell rauszubekommen. So in Israel habe ich jetzt schon so das Gefühl, auch durch diesen Iron Dome und so, dass das jetzt da alles noch relativ gesittet abläuft, so zumindest in den größeren Städten. Aber, ja. Auf jeden Fall wieder mal eine spannende Sache, wieder mal eine Situation, die auch ja, die ganze Welt beeinflussen wird, die auch den Luftverkehr beeinflussen wird. Mal gespannt, was da jetzt rauskommt die nächste Zeit. Aber ja, bisschen komisch irgendwie, finde ich, als Land normale zivile Airlines anzufragen, Leute aus so einem Gebiet herauszuholen, finde ich auch. Ja, ist ein bisschen komisch abgelaufen. Also man hätte das mit Sicherheit auch irgendwie besser lösen können, wenn man da irgendwelche Militärflugzeuge zumindest für den ersten Einsatz da rangezogen hätte. Das denke ich auch.
Naja, so würde ich ja am besten nicht viel mehr zu sagen.
Vielleicht gab es wenig A400M, die zur Verfügung standen. Aus luftfahrttechnischer Sicht. Die Mail war zu lang.
Genau, letzter Punkt, auf den ich jetzt noch eingehen wollte, habt ihr sicher auch mitbekommen, der Versuch eines auf dem Jumpseat mitfliegenden Piloten, die Zugpacke auszustellen in den USA, hat jetzt auch für den einen oder anderen Aufschrei gesorgt. Jetzt heute am Tag, wo wir aufnehmen, kamen jetzt ein paar Hintergrundinfos. Und zwar, dass der Kollege tatsächlich irgendwie zwei Tage vor dem Vorfall irgendwie diese Pilze irgendwie geraucht hat oder so. Keine Ahnung, wie das Taschen. Und dann noch zwei Tage irgendwie kaum gepennt hat und quasi dachte, er wäre irgendwie in so einer, wäre irgendwie in einer Notsituation oder keine Ahnung, deswegen hat er das gemacht. Das ist zumindest Stand jetzt, Mittwochabend, wo wir aufnehmen. Doch, ja, Mittwochabend, wo wir aufnehmen.
Ja.
Und er ist irgendwie in dieser Ausnahmesituation bei einem Freund von ihm verstorben. Das ist zumindest der Stand jetzt, wie gesagt. warum ist es jetzt wichtig oder warum soll ich das nochmal ansprechen? Es gab ja jetzt auch nach diesem Germanwings-Absturz die kurze Zeit immer diese Bedrohung oder diese Wahrnehmung, dass Piloten im Cockpit tatsächlich auch eine Bedrohung sind, weil viele, in Anführungszeichen von denen, die suizidgefährdet sind oder was weiß ich was, oder da irgendwelche Passagierflugzeuge zum Absturz bringen wollen. Ich muss immer sagen, man muss erstmal vorsichtig sein, wie so diese ganzen Umstände sich dann tatsächlich darstellen. Und man muss auch sagen, wir müssen als Piloten regelmäßig jedes Jahr zum Fliegerarzt und werden da halt untersucht und da werden wir natürlich auch so ein bisschen psychomäßig unter die Lupe genommen. Und dementsprechend will ich jetzt einfach nur nochmal sagen, also wenn ihr in ein Flugzeug einsteigt, ihr könnt euch sicher sein, dass 99,99999999 fast, ja, nahezu alle Kollegen auch wieder sicher an den Boden wollen und da nichts Böses im Schild führen, sondern für ihre Passagiere natürlich immer auch das Beste wollen. Und dass solche Fälle wirklich absolute Ausnahmefälle sind. Es gab damals nach diesem Germanwings-Vorfall ja die Vorschrift, dass immer ein Flugbegleiter ins Cockpit gehen musste, dass nie ein Pilot alleine da ist. Tatsächlich ist es aber so, dass auf 4 Fälle, wo eine Entführung oder wo ein Suizidversuch von einem Piloten vermutet wurde, über 1400 Fälle von Entführungen im gleichen Zeitraum kamen. Also die Gefahr von außen ist viel, viel größer als die aus dem Cockpit. Und solche Einzelfälle sind natürlich sehr medienwirksam, aber sind halt Einzelfälle. Ne?
Ja, was mich technisch da irgendwie noch ziemlich überrascht hat, ist der Typ, der da versucht hat, die Triebwerke auszuschalten. Der hat das ja über die Fire Handles gemacht bei der Embraer. Und man muss sich das ja so vorstellen, wenn ein Triebwerk brennt, dann gibt es da für den Notfall, für den Schnellzugriff sozusagen eigentlich bei jedem Flugzeug so Handles, die man dann zieht. Und dann ist das Triebwerk halt quasi komplett disconnected, also komplett isoliert. Sei es jetzt von Hydraulik, von Sprit, von Luft, alles wird dann da quasi mit einem Handgriff abgestellt und damit auch das Triebwerk. Und die beiden Kollegen, die das Flugzeug geflogen sind, die haben dann halt geistesgegenwärtig sofort wieder diesen Händel reingedrückt. Ich weiß nicht, wie es auf der Embraer aussieht, aber ich sag jetzt mal reingedrückt. Ja, und vielleicht muss man so reinziehen, weiß ich jetzt nicht, aber da war dann anscheinend noch irgendwie so Restsprit in den Leitungen, bevor das Ding komplett ausgegangen ist. Und das hat dann gereicht. Man konnte dann durch die Resetten der Schalter sozusagen erreichen, dass die Triebwerke ganz normal weitergelaufen sind. Und somit nichts Ernstes passiert ist. Also fand ich interessant, weil ich war bisher immer so der Meinung, dass sobald man so einen Engine-Fire-Switch drückt, zieht, was auch immer, dass dann das Triebwerk auch wirklich aus, dass man dann beide nicht mehr zurückbekommt. Weil jetzt anscheinend funktioniert, dass alles wäre ganz normal funktioniert hat, dann im Anschluss. Ja. So ist es. Genau. Ich auch. Deine Tonspur ist ja gerade irgendwie sehr leise auf meinem Display. Deswegen hoffe ich, dass das jetzt hier vernünftig aufgezeichnet hat. Sonst müssen wir es gleich nochmal machen. Letzten Teil zumindest. Ich hoffe jetzt, dass das funktioniert hat. Ansonsten würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn ihr Fragen habt, Anregungen, gerne an fensterplatz-podcast bei Instagram oder fensterplatz-podcast@outlook.de per Mail. Und wenn ihr euren DLR-Test vor euch habt, viel Erfolg dafür. Wenn ihr irgendeinen anderen Test vor euch habt, auch viel Erfolg dafür. Und wenn ihr irgendwelche anderen Fragen habt, schreibt einfach. Das war's von uns. Bis in 2 Wochen. Also, ciao Kakao. Bis später, Sie, Düsseldorf. Und viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.